Literatur.
Literradio. Von der Frankfurter Buchmesse, 14. bis 18. Oktober 2020.
Willkommen bei Literradio. Ich freue mich, dass ich heute Andreas Schindl begrüßen darf mit seiner Erzählung Die Verspätung. Erschienen ist sie bei Braumüller in Wien. Andreas Schindl, Dankeschön für die Bereitschaft. Es ist ein Sonntagnachmittag. Herzlich willkommen.
Sehr gerne. Ich danke für die Einladung.
Wenn man einen Blick auf Ihren literarischen Werdegang wirft, scheint es, wie wenn vom einen zum anderen immer wieder ein Zusammenhang ein bisschen ist, nämlich indem Sie sich gerne mit historischen Materialien, Stoffen befassen und das Ganze neben Ihrer Tätigkeit als Mediziner, genau gesagt als Dermatologe. In einer Rede haben Sie einmal gesagt, was der Anlass zum Schreiben war, nämlich ein Gefühl des Aufbegehrens. Können Sie das immer noch unterstreichen?
Prinzipiell ja. Also tatsächlich war es so, dass die ersten Texte, die von mir veröffentlicht wurden, Leserbriefe waren, die ich aus einem gewissen Frustrationserlebnis geschrieben habe und durchaus erstaunt war, dass die zum Teil durchaus prominent auch publiziert und veröffentlicht wurden. Und irgendwie habe ich dann das Gefühl bekommen, man kann also mit Schreiben auch etwas bewirken. Und darum geht es mir tatsächlich auch jetzt bei meiner literarischen Tätigkeit.
Es geht ja da jetzt dann auch nicht ausschließlich ums Aufbegehren, aber meines Erachtens auch sehr viel ums Dokumentieren, ums Aufzeichnen. Wenn wir uns auf die bisherigen Veröffentlichungen konzentrieren, wie zum Beispiel das Sachbuch der Korvettenkapitän und Mundwäscherin oder ein Essayband, dem Nachdenkbuch für Österreicher. Ein weiteres ist ein historischer Roman, das war auch der Debütroman, nämlich Powers Traum. Also Sie bewegen sich da eben sehr gern im historischen Kontext. Wo werden Sie denn da fündig? Weil das ist ja auch immer mit einer sehr akribischen Recherche verbunden. Wo machen Sie sich denn da am liebsten auf die Suche?
Also zunächst einmal braucht es ein Initialerlebnis für mich, um mit dem Schreiben zu beginnen. Das können aber ganz banale Dinge wie eine Notiz in der Zeitung sein oder manchmal auch eine Anregung, die aus dem Freundes- oder Familienkreis auf mich zukommt. Und dann, da haben Sie recht, neige ich eher dazu, sehr akribisch zu recherchieren. Erstens, weil ich glaube, dass ich das meinen Leserinnen und Lesern schuldig bin, dass ich ihnen hier auch Dinge beschreibe, die, auch wenn sie zum Teil fiktiv sind, sich so zumindest abgespielt haben könnten. Und wahrscheinlich kann ich auch meinen beruflichen Werdegang als Naturwissenschaftler, als Mediziner, auch beim Schreiben nicht ganz ablegen. Also ich bin schon auch sehr den Tatsachen verpflichtet und finde es auch durchaus wichtig, dass wir uns unserer Geschichte bewusst sind, weil wir auch daraus, wie ich denke, relativ viel für die Zukunft lernen können.
Was Sie jetzt unabhängig von Ihrer eigenen schriftstellerischen Tätigkeit ins Leben gerufen haben, ist ein Literaturpreis. Der wird ausgelobt von der Wiener Ärztekammer unter Gesund Schreiben. Welche Texte können denn da eingereicht werden oder was wird da prämiert?
Hier können eingereicht werden unveröffentlichte Prosatexte mit einer gewissen Zeichenanzahl, die sich im allerweitesten Sinne mit den großen Themenbereichen Soziales, Ethik oder Medizin befassen sollen. Wir sind aber ganz offen gesagt sehr, sehr offen für eine großzügige Interpretation dieses Themas. Die Idee war, dass eine Interessensvertretung, die sich in erster Linie mit Gesundheit, aber eben auch mit den angesprochenen Themen des Sozialen und auch der Ethik letztendlich befasst, dass es einer solchen Institution eigentlich gut anstünde, auch im literarischen Bereich Präsenz zu zeigen. Und ein weiterer Grund für diese Idee war die Tatsache, dass es eine ganze Reihe von schriftstellerisch tätigen Kolleginnen und Kollegen aus der Ärzteschaft gibt, wobei ganz wichtig ist auch zu betonen, dass sich der Preis absolut nicht nur an Medizinerinnen und Mediziner wendet, aber es gibt hier offenbar eine gewisse Verquickung von Literatur und Medizin und wir wollten das erstens bewusster machen und auch ein bisschen fördern.
Einreichfristen, Prämierungen sind in etwa wann?
Immer gegen Ende des Jahres und die Prämierung ist üblicherweise vorgesehen für vor dem Sommer, was sich jetzt aber natürlich aufgrund der aktuellen Tatsachen auch also ein bisschen verschoben hat. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir vielleicht im nächsten Jahr dann wirklich den Zeitplan, wie er ursprünglich geplant war, auch einhalten können.
Das aktuelle Buch, Die Verspätung, steht ja in sehr engem Zusammenhang mit dem eigenen Vater. Der hat Ihnen aber auch schon die Anregung gegeben zu Powers Traum, dem Roman davor.
Das ist richtig. In dem Fall war das ein Zufall, dass mein Vater, der auch mit dem Protagonisten dieses Buches, der zwar 250 bis 300 Jahre vor ihm gelebt hat, aber doch einige Gemeinsamkeiten hat. Also der Papa hat über diesen Herrn Power, der eben der Titelheld der Geschichte ist, eine kurze Notiz in der Zeitung gelesen und hat dann bei einem unserer Treffen gemeint, das wäre doch vielleicht ein Stoff für dich. Ich habe versucht, über den Herrn etwas herauszufinden, bin aber an meine Grenzen gestoßen und vielleicht interessiert dich das und hast du Lust, über den Herrn Power etwas Näheres zu erfahren und einen Stoff daraus zu machen.
Nun, bei Die Verspätung spielt der Vater selbst mit. Das heißt, es ist ein Stück aus seiner eigenen Lebensgeschichte. Die Basis für das Geschehen ist die Feldpost, wiederum von dessen Vater, also in Ihrem Fall vom Großvater, aus dem März 1945. Ich glaube, es waren 7 Briefe oder 8.
Ja, etwa ein knappes Dutzend.
Die er aus der heutigen Slowakei geschickt hat. Ein Stück eigene Familiengeschichte. Also, wie sind Sie denn dazugekommen, da an Informationen überhaupt gekommen?
Ja, vieles, was für die Erzählung auch eine Rolle spielt, inklusive des titelgebenden Ereignisses, hat mir mein Vater selbst erzählt, der zu dieser Zeit ein Bub, ein junger Mann war. Und auch erfreulicherweise aus dieser Zeit relativ offen erzählt hat. Also die Geschichte, die den Kern dieser Erzählung bildet, die Geschichte meines eigenen Großvaters, war in der Familie und ist in der Familie seit unseren Kindertagen bekannt. Und nachdem ich sie nicht nur für mich bedeutend, sondern auch tatsächlich spannend und auch, wie ich denke, für die Zeit charakteristisch gefunden habe, habe ich also basierend auf diesem Stück Familiengeschichte diese Erzählung geschrieben.
Die Handlung beginnt im Jahr 1931 mit der Geburt von Franzi, dem Papa in dem
Fall.
Meinem
Vater, ja.
Im Waldviertel. Und Sie beschreiben da um die Familie herum das politische Geschehen zu jener Zeit, aber auch die Situation der Arbeiter in Heidenreichstein und Umgebung. Wie ist es Ihnen denn gelungen, da so authentisch in diese Zeit einzusteigen?
Ja, auch da haben die Erzählungen meines Vaters eine große Rolle gespielt. Und ich denke, als historisch interessierter Österreicher hat man üblicherweise auch ein ganz gutes Gefühl, wie die Zwischenkriegszeit sich hier auch abgespielt hat. Ich denke da jetzt ganz spontan durchaus auch an großartige Dokumentationen, die im Fernsehen gelaufen sind, wie Hugo Portischs Österreich 1 und Österreich 2, die auch die Zwischenkriegszeit ja sehr intensiv beleuchtet. Ja, und überall dort, wo es keine Fakten gab, habe ich halt versucht, entsprechend literarisch, fiktional mich in diese Zeit hineinzudenken.
Aufgebaut ist die Geschichte ja so, dass die Briefe von der Front mit der Rekonstruktion der Zeit davor zu alternieren. Die sind so ineinander gemischt. Der Franz, der eben eingezogen wird, der schreibt fast täglich Briefe nach Hause, sehr liebevoll, beruhigend, auch mit Sehnsucht, sorgt sich natürlich auch. Was vor und nach dieser verhängnisvollen Verspätung passiert ist, das ist ja eben in der eigenen Familie, innerhalb der eigenen Familie passiert. Wie schmerzvoll oder womöglich erleichternd, wie geht es einem da persönlich, wenn man so nahe an die ganz eigene Familie herantritt?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Es war nicht so schwer, wie ich es mir gedacht habe, muss ich sagen. Liegt vielleicht daran, dass ich den Großvater ja nicht persönlich kennenlernen konnte. Das eigentlich Spannende für mich war tatsächlich die Frage, wie es passieren kann, dass ein kleines Ereignis, eine winzige Begebenheit solche dramatische Folgen zeitigen kann. Und darauf war auch dann der Fokus gerichtet und darum ist auch der Aufbau des Buches dementsprechend passiert, in eine Zeit sozusagen vor diesem einschneidenden Ereignis und eine Zeit danach. Und dazwischen sozusagen zur Erzeugung eines entsprechenden Stimmungsbildes sind dann eben diese Feldpostbriefe eingestreut. Und das war auch ein ganz bewusster Schritt, die wir weder grammatikalisch noch orthografisch verbessert haben, die also wirklich eins zu eins transkribiert sind. Was ich finde, einen sehr guten Eindruck gibt auf die Lebenssituation meines Großvaters, der diese Briefe eben geschrieben hat, der, wie wir heute sagen würden, tatsächlich ziemlich bildungsfern aufgewachsen ist, was man eben auch an seinem Schreibstil erkennen kann. Und so gesehen, um Ihre Frage tatsächlich auch zu beantworten, sind diese Feldpostbriefe das, was mir emotional am nächsten gegangen ist.
Die Orthographie ist auch ein Aspekt, der den Sohn einmal zu einer ein bisschen garstigen Bemerkung verleitet, indem er den Vater meinen sozialistischen Analphabeten beschimpft, mehr oder weniger. An sich haben Sie das Buch nicht wertend verfasst, aber schon sehr deutlich dargestellt, wie der Vater funktioniert, wie er handelt und genauso der Sohn. Warum konnte das nicht zueinander finden?
Ja, hier sind tatsächlich zwei Welten aufeinander geprallt. Das eine, das kann man wirklich sagen, proletarische Arbeitermilieu, das aber auch durch einen sehr eigenen Ehrbegriff und Solidaritätsbegriff geprägt war, das aber einem Jugendlichen, der eingebettet in dieses Milieu einfach keine Chance gesehen hätte, daraus sich zu befreien. Und in dem auch klar war, dass es vorgezeichnete Wege gibt und von denen hat man auch nicht abzugehen. Das ist die eine Geschichte, die Seite des Vaters und die Seite des Sohnes, etwas, was allgemeingültig ist, nicht die Jugendliche, die sich in einer sozial benachteiligten Lage sehen, die dann aufbegehren und jeden Strohhalm ergreifen, um aus dieser Lage sich zu befreien, die Lebenssituation zu verbessern, vielleicht auch beruflich einen Werdegang einzuschlagen, der ihnen sonst verwehrt geblieben wäre. Und das macht diese Erzählung, wie ich finde, auch für unsere heutige Zeit relevant, weil wir auch hier sehen, dass viele Jugendliche, die sich aus den verschiedensten Gründen benachteiligt fühlen, die keine Teilhabe, wie wir heute sagen, an den ohnehin spärlich werdenden Leistungen des Sozialsystems und auch des Wirtschaftssystems Anteil haben können, die dann auch bereit sind, radikales Gedankengut zu übernehmen, wenn es ihnen verspricht, dass es hier zu einer Verbesserung ihrer Situation kommen kann.
Der Franzi, wie er eben von den Eltern genannt wird, ist ja eben ein bisschen ein Streber, ein Angepasster und er sucht vor allem die Anerkennung unter den Gleichaltrigen, was jetzt nicht so einfach ist als so ein braver und Arbeiterkind. Ja. Und da haben Sie eine Szene ausgesucht, die das ganz gut beschreibt. Darum möchte ich jetzt bitten.
Gerne. Ideales Flugwetter, dachte sich Franzi und trat noch fester in die Pedale. Über ihm spannte sich der Frühsommerhimmel in verschwenderischem Blau. Die Schultasche hatte er kurz davor in eine Ecke geschleudert. An Hausaufgaben war an einem Tag wie diesem nicht zu denken. Und auch das Mittagessen, das wie immer im Rohr auf ihn wartete, konnte in keinen Augenblick länger im ohnehin menschenleeren Haus halten. Heute will ich einen neuen Weitenrekord aufstellen. Heute werde ich die Bestmarke vom Franco Graf überbieten. Der drahtige Sohn eines Maurers hatte es letzte Woche bis an den Waldrand am Fuße des Hügels geschafft, wo es ihm gelungen war, den Segelflieger sanft zu landen. Temperatur von Luft und Boden stehen in einem guten Verhältnis zueinander, das gibt eine leichte Thermik. Die Windrichtung stimmt auch, heute kann es gelingen. Wichtig war vor allem, möglichst als Erster in Höhenberg anzukommen und sich den Helm zu sichern. Denn wer den Helm hatte, der war der Pilot. Und wer den Helm hatte, der durfte den Gleiter besteigen. Alle anderen waren dann dazu verdammt, die Gummihunde oder die Schwanzlinge zu machen. Und als solche mussten sie entweder das dicke Seil aus Kautschuk spannen, mit dem das Flugzeug vom Himmel über dem Dorf gestartet wurde, oder sie waren Teil der Haltemannschaft, die das Heck des Fliegers festhielt, bis die Spannung des Seils ausreichend hoch war. Eigentlich das gleiche Prinzip wie bei einer Steinschleuder. Nur eben mit dem Unterschied, dass hier nicht ein Kiesel gegen eine Fensterscheibe auf den Weg geschickt wurde, sondern ein Flugzeug auf den Weg in den Himmel. Wobei Flugzeug und Himmel etwas hochtrabende Begriffe waren angesichts der realen Umstände. Das Flugzeug bestand aus zwei Fahrradreifen, ein paar Latten, viel Leinwand und einigen Drahtseilen, mit deren Hilfe man Höhen- und Seitenruder bediente. Und der Himmel, den man mit diesem Fluggerät erobern konnte, hatte einen Horizont von ein paar Dutzend Metern. Irgendjemand hatte Pläne des SG-38 besorgt, wonach der Schulgleiter von Lehrlingen des Reichsbahnausbesserungswerks nachgebaut worden war. In diesem Betrieb, im tschechischen Teil der Stadt, kurz Gmünd 3 genannt, war der Vater seit Kriegsausbruch als Schlossergeselle angestellt. Sein Bruder Ernst hatte ihm diese Beschäftigung verschafft und ihn damit vor der Einberufung bewahren können. Kurz vor dem Beginn der vergangenen Sommerferien hatte der Vater beim Abendessen von den ersten Flugversuchen der ihm unterstehenden Jugendlichen erzählt, die in ihrer Freizeit einen Flieger zusammengeleimt und geschraubt hatten. Damit hatte er bei seinem Sohn einen Nerv getroffen. Denn seit Franzi im Gmünder Lichtspieltheater in der Wochenschau zum ersten Mal Filmaufnahmen von Flugzeugen gesehen hatte, war er von der Idee des Fliegens fasziniert. Die Bilder von streng gestaffelten Gruppen wendiger Jagdflugzeuge, von massiven Pulks schwerer Bomber, die, sobald sie abgehoben hatten, in rasendem Tempo oder majestätischer Gelassenheit das Blau des Himmels durchkreuzten, hatten sich im Gehirn des Jungen eingebrannt. Und so stand nach dem Kinobesuch es eines für ihn fest. Er wollte Pilot werden. In der Schule meldete er sich für das unverbindliche Fach Flugmodellbau an, was bei seinem Vater die Hoffnung nährte, dass Franzi vielleicht doch ein wenig handwerkliches Geschick erlangen könnte. Und wirklich, die aus Balsaholz gefertigten Modellflieger fanden Gnade vor den Augen des strengen Familienoberhauptes. So oft wie möglich besuchte der Bub daher die Wochenschauvorstellungen, und wenn ein Fliegerfilm gezeigt wurde, opferte er gern sein Taschengeld, um Hans Albers oder Heinz Rühmann als tollkühne Pioniere der Lüfte zu erleben. Natürlich wusste Franzi, dass er als Sohn eines Schlossereiarbeiters unter gewöhnlichen Umständen keine Aussicht auf eine teure Pilotenausbildung hatte. Welch Glück war es daher für ihn, dass die Zeiten, in denen er heranwuchs, alles andere als gewöhnlich waren. Durch den Anschluss der Heimat an das Deutsche Reich und durch die fantastischen Pläne des Führers war jedes Mittelmaß, jede Normalität abgeschafft worden. Alles war für einen Jungen seines Alters plötzlich möglich, vorausgesetzt, man war willens, hart an sich zu arbeiten und bereit, Opfer zu bringen. Franzis gegenwärtiges Opfer bestand aber zunächst einmal darin, mit aller Kraft zu strampeln, um so früh wie möglich an der Startwiese anzukommen. Und tatsächlich schien sich heute die Offenbarung des Führers für Franzi zu bewahrheiten. Denn obwohl er nur als Zweiter an Ort und Stelle eintraf, waren die Chancen auf einen Flug intakt. Vor ihm war nur der um 2 Jahre jüngere Rudi Haslinger aufgetaucht, der von allen Benjamin gerufen wurde, weil er der Jüngste der Gruppe war. Deshalb hatte er auch nur wenig Flugerfahrung, was in Franzi die Hoffnung weckte, dass der Kleine nur einen kurzen Hüpfer schaffen und daher der Gleiter rasch wieder für ihn selbst startklar sein würde. Gemeinsam schoben die beiden Burschen das Fluggerät aus der Scheune und rollten es in Startposition. Nach und nach fanden sich die dienstfreien Lehrlinge des Werks ein, sodass bald ausreichend Gummihunde und Schwanzlinge vorhanden waren. Benjamin Haslinger wurde in die Maschine gehoben und ruckelte sich auf dem Sitz zurecht. Die erfahrenen Piloten gingen mit dem Anfänger noch einmal die wichtigsten Regeln durch. Bedienung des Steuerknüppels für das Höhen- und der Pedale für das Seitenruder. Vermeidung von abrupten Kursänderungen und Beachtung der Geländeunebenheiten vor der Landung. Ja, das weiß ich eh schon alles in- und auswendig, maulte Haslinger ungehalten zurück. Los, Gummihunde, spannt endlich das Seil, ich will fliegen und nicht quatschen. Er stülpte sich den Lederhelm über und versuchte ihn, so gut es ging, mit dem Riemen unter dem Kinn zu fixieren. Dann rief er laut, fertig, startklar, und hob den Daumen, wie er es im Lichtspieltheater im Film FP1 antwortet, nicht gesehen hatte. Hätte bloß noch gefehlt, dass er »Flieger, grüß mir die Sonne« gepfiffen hätte. Man merkte, auch der kleine Benjamin war ein großer Anhänger des blonden Hans aus Hamburg. Die Gummihunde setzten sich in Bewegung, die Schwanzlinge hielten dagegen, die Seile strafften sich. Benjamin rief »Los!« und ab ging die Post. Am Höhepunkt der Spannung wurde der Flieger freigegeben und so pfeilschnell in die Luft katapultiert. Perfekt war dieser Start gelungen.
Letztendlich sind diese Flugversuche der Buben mit einer Bruchlandung zu Ende gegangen und im Grunde genommen handelt es sich ja dabei um so abenteuerliche Lausbubengeschichten oder der Pilotentraum als Berufswunsch. Steht aber dann doch schon ein bisschen in Verbindung mit der Hitlerjugend, wo er dann in der Folge auch hingehen darf und sich sehr freut darüber, über diese Verpflichtung mehr oder weniger, woran er mit seinem Vater auch scheitert, jetzt abgesehen von dessen Aufrichtigkeit, wo das einfach nicht zusammenpasst, wo er schon das Kriegsende absehbar vor sich hat und auch mit seinen menschlichen Einstellungen nicht. Aber woran die beiden scheitern, ist einfach auch die Sprachlosigkeit. Sie finden eigentlich keine sprachliche Ebene miteinander. Da gibt es aber ja dann noch die Mutter im Haus, die Mitzi. Wie greift denn die in das Familiengeschehen ein?
Naja, die Großmutter dürfte eine Frau gewesen sein, die einerseits mit beiden Beinen ganz fest im Leben gestanden ist. Die stammte aus einer Bauernfamilie mit, glaube ich, 11 oder 12 Geschwistern. Die hatte auch den absoluten Realitätssinn, die hatte auch das Geld in Verwaltung. Aber was die Beziehung zwischen ihrem Mann und ihrem Sohn betrifft, da war sie, würde ich sagen, tatsächlich zwischen den Stühlen und zwischen zwei Fronten und hat, glaube ich, die längste Zeit versucht, so diese Widersprüche und Gegensätze auszugleichen, was ja auch relativ lange gelungen zu sein scheint, bis eben zu diesem fatalen Ereignis Ende des Jahres 44, Anfang des Jahres 45, wo es dann zu einer gewissen Eskalation gekommen ist.
Der Auslöser war eben die besagte Verspätung und da haben Sie noch eine Szene ausgesucht. Ja.
Franzi erreichte die staatliche Oberschule für Jungen, deren 4. Klasse er besuchte, einige Minuten vor 8 und somit noch rechtzeitig zur Mathematikstunde bei Professor Feiteri. Sein Vater langte zwar bereits um 7.44 Uhr beim Haupttor des Ausbesserungswerks an, war damit jedoch um beinahe eine Dreiviertelstunde zu spät für den Beginn seiner Schicht. Beim Anblick der Uhr, die über dem Häuschen des Werksportiers angebracht war, überfiel ihn eine Ahnung der Bedeutung, die diese Verspätung hatte. Sie stellte für ihn eine schwerwiegende Enttäuschung, eine nicht zu leugnende Niederlage dar. Eine persönliche Demütigung, welche die im schneidenden Ostwind bereits erkaltete Wut aufs Neue entfachte. Vermutlich aber hätte diese Wut, die in erster Linie nach innen auf sich selbst gerichtet war, kaum weitere und vor allem keine nach außen gerichtete Folgen gezeitigt. Möglicherweise wäre es zu einer schnell beendeten Auseinandersetzung mit den Kollegen gekommen, die seine Arbeit erledigen hatten müssen, schlimmstenfalls zu einer Verwarnung durch den Vorarbeiter. Viel mehr wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn nicht. »Guten Morgen, Novak, ich habe mich leider ein bisschen verspätet«, grüßte Schindel den befreundeten Portier, der im Begriff war, ihn ohne viel Aufhebens durch die Sperre zu winken. »Das heißt Heil Hitler, Schindel! Auch für euch Sozis! Vor allem für euch Sozis! Und außerdem bist du eine Stunde zu spät!« bellte der beim Eingangstor diensttuende SS-Mann Heinrich Schalko. Franz, der sich schon in Sicherheit gewähnt hatte, zuckte zusammen. »Das ist nicht wahr! Ich bin nicht eine Stunde zu spät, ich bin nur...« Ein neulicher Blick auf die Uhr bestätigte es, »ich bin nur 46 Minuten zu spät«, dachte er und antwortete, »Weißt was, Schalko, du kannst mich am Arsch lecken und deinen scheiß Hitler gleich dazu.« Solcher Art ging dieser Arbeitstag des Schlossergesellen Franz Schindel, bis dahin als kriegswichtig zur Heimatverwendung im Reichsbahnausbesserungswerk Gmünd III eingestuft, zu Ende, bevor er noch begonnen hatte. Denn innerhalb weniger Augenblicke hatten ihn zwei auf einen Wink Schalkos herbeigeeilte bewaffnete Posten auf die Ladefläche eines Mannschaftstransporters verfrachtet. Als dieser wenig später mit heulendem Holzgasmotor auf dem Weg zum Polizeikommissariat in Gmünd 1 die Konrad-Henlein-Straße entlang und an der Oberschule für Jungen vorbeidonnerte, wies der frischlufthungrige Mathematikprofessor den in der letzten Reihe am Fenster sitzenden Franzi Schindl verärgert an, dieses zu schließen. Bei diesem Krach versteht man ja sein eigenes Wort nicht.
Ab diesem Einberufungsbefehl, der dann folgt auf die Verspätung, ändert sich auch die Erzählperspektive. Die wandert dann aus dem örtlichen, häuslichen Geschehen an die Front und erfolgt dann über den Franz, eben über die Originaldokumente, die Feldpostbriefe. Zum Abschluss werden wir jetzt dann noch einen Feldpostbrief hören. Davor möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken bei Andreas Schindl für das Gespräch über sein Buch Die Erzählung, die Verspätung. Erschienen ist sie bei Braumüller in Wien. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ich danke sehr herzlich. 4. März 1945. Meine Lieben, mit herzlichen Grüßen teile ich euch mit, wie ich den ersten Sonntag verbringe. Um 7 Uhr aufstehen, fertig machen, antreten. Arbeiten brauchte ich noch nicht. Auch schicke ich die Zigarettenmarken mit, wenn ich von euch den ersten Brief erhalten habe, damit ich weiß, ob ihr die Post bekommt. Damit könnt ihr euch wieder eintauschen, denn ich brauch's ja nicht. Es liegen uns von Gmünd alle besammen, bis auf einen. Was das Schreiben anbelangt, müsst nicht streng klassifizieren, denn wir müssen immer auf dem Bett schreiben und mit grober Beleuchtung. Wegen dem Abstellen gebe ich euch noch genauen Bericht. Wir sind 96 Mann, ganz neu marschbereit, das heißt aufgepackt wie ein Tragtier. Und jetzt müssen wir warten, wo sie uns hinschicken. Bevor ich weggehe, gebe ich euch die neue Adresse und ob ihr mir schreiben könnt, bekannt. Bei dem Militär lebt man wie am Mond. Kein Radio, Zeitung, bis jetzt auch noch kein Schreiben. Was das Essen betrifft, ist gut. Besonders wenn man Vorrat hat, da kann man zusetzen. Aber zum Essen heißt es immer antreten und warten, aber das gewöhnt man halt. Der Steiner Anton war auch bei meiner Kompanie, hatte Magenbeschwerden, geht jetzt nach Wien zur Befundung. Da wurde er wieder ausgekleidet. Das ist ihm aber schon angenehm, weil er vor mir weggekommen ist. Jetzt zur ganzen Sache. Das Abstellen ist gemeint, dass wir nach vorne kommen. Wir wechseln aber nur die Kaserne, da Zneim nur eine Sammelstelle ist. Auch jetzt weiß ich die Worte von dir, Mutter. Sei froh, wenn du ein anständiges Bett hast, wo du um 6 Uhr nach Hause kommst und ein freier Mensch bist und ruhig schlafen kannst. Wenn Franzi mir einige Zeilen mitteilen will, ob er brav ist und was mit der Schule ist und wie die Prüfung ausgefallen war. Bin schon neugierig, ob die Miller eine Post vom Karl bekommen hat und was mit ihm geschehen ist. Auch werde ich ihr zwei Herzpinkerl sagen, der Vater sagte immer, ich schreibe euch nur alle 8 Tage und jetzt bekommen wir schon den 4. Brief in 8 Tagen. Er hat Heimweh. Da könnt ihr euch aber absorgen. Wenn ihr und ich gesund bleibt, so wird es wieder kommen, wo wir alle wieder beisammen sein können. Wenn ihr was braucht vom Werk, dann geht halt zum Ernst. Bin neugierig, ob noch welche einrücken mussten, da auch von Simmering viele gekommen sind. Lieb Mutti, sorg dich nicht über die Zukunft, es wird schon alles gut ausgehen, denn ich komme schon durch. Auch habe ich nach Hause einen Brief geschrieben. Jetzt schließe ich mein Schreiben mit den besten Grüßen, Vater.
Literradio. Von der Frankfurter Buchmesse 14. bis 18. Oktober 2020. Detailinfos, Programm und Webradio auf www.literradio.org. On Air zu hören bei Bürgerradios in Österreich, Deutschland und der Schweiz.